Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Weniger Befristung im Wissenschaftsbetrieb. Bei diesem Reformvorhaben der Bundesregierung ist nach wie vor Geduld gefragt. Denn die Vorschläge aus dem Bundesforschungsministerium überzeugen nicht einmal die Koalitionspartner. Wir hacken nach und stellen Ihnen außerdem Deutschlands erste Respektbeauftragte vor. Am Mikrofon bis drei ist Regina Brinkmann. Hallo. Neuer Entwurf, neuer Ärger. Es geht um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Dazu gab es in dieser Woche aus dem Bundesforschungsministerium ja einen neuen Vorschlag, wie das Gesetz so reformiert werden soll, dass sich die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft tatsächlich verbessern. Der erste Aufschlag wurde im März nach nur 51 Stunden und heftigem Widerstand, vor allem in den sozialen Medien, wieder einkassiert und in die viel zitierte Montagehalle geholt. Doch auch nach dem zweiten Aufschlag am Dienstag ließ die Kritik nicht lange auf sich warten. Dieses Mal kam sie bekannterweise aus den eigenen Reihen, und zwar von den Koalitionspartnern SPD und Grünen. Christine Westerhaus hat bei ihnen nachgefragt, warum sie den Entwurf der FDP-Forschungsministerin Stark-Watzinger so nicht mittragen wollen.
Die Montagehalle des BMBF ist in der Diskussion um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz fast schon ein geflügeltes Wort geworden. Dort befand sich der Referentenentwurf nun gut zwei Monate lang. Doch was dabei herausgekommen ist, lässt immer noch zu wünschen übrig, sagt Caroline Wagner, stellvertretende bildungspolitische Sprecherin der SPD.
Die Montagehalle, die Ministerin nochmal aufgemacht hat, um das Gesetz nochmal nach dem Eckpunktepapier hier nochmal zu durchdenken, nochmal zu überarbeiten, die war am Ende zu klein. Wir wollten einen großen Wurf, wir wollen immer noch die Bedingungen der Beschäftigten spürbar verändern, und zwar dahingehend, dass dieses schnelle Personalkarussell abgebremst wird.
Uneinig sind sich die Koalitionspartner vor allem bei der Höchstbefristungsdauer nach der Promotion. Nach den vorgestellten Plänen des BMBF soll diese 4 statt wie bisher 6 Jahre sein. Danach soll sich entscheiden, ob es für Nachwuchsforschende eine Perspektive in der Wissenschaft gibt. 2 Jahre lang dürfen sie dann noch weiter befristet beschäftigt werden, allerdings nur mit einer Anschlusszusage für einen unbefristeten Vertrag. Der SPD geht dieses 4+2-Modell nicht weit genug. Sie möchte, dass Nachwuchsforschende spätestens 2 Jahre nach der Promotion eine Anschlusszusage bekommen.
Ich kann es nicht verstehen, warum die Arbeitgeberseite an der Stelle eine frühe Entfristungszusage nicht als beste Möglichkeit sieht, um gutes Personal im Wissenschaftsbereich an sich zu binden. Denn wir haben ihn schon, den Fachkräftemangel im Wissenschaftsbereich. Wir werden ihn auch in den nächsten Jahren noch deutlich stärker spüren. Und ich hoffe, dass wir das hier im parlamentarischen Verfahren jetzt deutlich machen können, sodass auch von Arbeitgeberseite aus diese Bereitschaft weiter wächst.
Ähnlich sieht das Nina Stahr, bildungspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Angehende Forscher und Forscherinnen müssten viel früher Planungssicherheit haben. Nur so könne eine Karriere in der Wissenschaft wieder attraktiv werden.
Also für uns ist es extrem wichtig, dass junge Wissenschaftlerinnen einfach eine Zukunftsperspektive bekommen und wissen, wo es hingeht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mehr Dauerstellen schaffen wollen und dann eben auch dafür sorgen, dass junge WissenschaftlerInnen frühzeitiger die Zusage bekommen, dass sie eben auch so eine entfristete Stelle bekommen.
Genau das fordert auch die Ich bin Hanna-Initiative, die sich 2021 auf Twitter formiert und eine Debatte über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz angestoßen hat. Die Stuttgarter Philosophin Amrei Bahr ist eine der Initiatorinnen dieser Bewegung. Dass sich nun auch die Koalitionspartner der FDP auf die Seite der NachwuchswissenschaftlerInnen geschlagen haben, gibt ihr Hoffnung, dass mehr Dauerstellen im Mittelbau geschaffen werden.
Der Widerstand der SPD und der Grünen gegen den Referentenentwurf des BMBF ist ein klares Signal, dass beide Fraktionen nicht bereit sind, ihr Versprechen, sich für gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft einzusetzen, zu brechen zugunsten eines gemeinsamen Entwurfs. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, hier die strittigen Punkte nochmal zu diskutieren und eben darauf hinzuwirken, gemeinsam mit SPD und Grünen, dass dieser Referentenentwurf nicht gesetzt wird.
Der Referentenentwurf liegt nun im Kanzleramt und geht nach der Ressortabstimmung in das parlamentarische Verfahren. Das wird voraussichtlich erst nach der Sommerpause sein. Eine Entscheidung wird dann frühestens Anfang 2024 gefällt werden. Trotz ihrer Kritik sind sowohl SPD als auch die Bündnisgrünen zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommen wird. Denn der Forschungsstandort Deutschland müsse wieder attraktiver gemacht werden, so Nina Stahr.
Es geht ja eben nicht nur um die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern wir wollen ein attraktives Wissenschaftssystem weiterhin haben. Und deswegen glaube ich, wenn wir hier auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auf deren Rechte gucken, dann ist das nicht nur ein Selbstzweck, sondern dann bringt das uns auch als Gesamtgesellschaft was, weil wir alle davon profitieren, wenn wir ein starkes Wissenschaftssystem haben.
Die Beschäftigten haben mehr verdient als Applaus und einen feuchten Händedruck. Das sagt die Gewerkschaft Verdi, die bei den aktuellen Tarifverhandlungen für ihre Mitglieder im Einzelhandel deutlich mehr Gehalt herausholen will. Aber nicht nur darum geht es vielen Angestellten, die zum Beispiel in Supermärkten, Warenhäusern und Baumärkten arbeiten. Viele von ihnen wünschen sich auch einen respektvolleren Umgang, dass sie eben nicht den geballten Frust der Kundschaft ertragen müssen, weil sie wieder mal die Schlange an der Kasse zu lang finden oder der Umtausch nicht reibungslos über die Bühne geht. Das ist ein Ergebnis eines Forschungsprojektes, an dem sich auch ein Supermarkt in Herdecke, einer Stadt im Ruhrgebiet, beteiligt hat. Und ein weiteres Ergebnis dieses Projektes ist, dass dieser Supermarkt eine Verkäuferin zur Respektbeauftragten weiterbilden ließ. Sie ist damit deutschlandweit die erste. Friederike Ulrich hat sie und ihre Kollegen in Herdecke besucht und dort auch mit der Kundschaft gesprochen.
Ja, wenn man ein bisschen Stress hat und irgendein anderer Termin wartet noch auf einen, dass man dann schon mal ein bisschen ungeduldig wird.
Klar, wenn man dann unter Zeitdruck gerät und man denkt, das kann nicht sein, warum habe ich jetzt diese Stornokasse und das bin doch immer nur ich, die das hat.
Viele Kunden geben es zu. Wenn man im Stress ist, dann wird der Ton gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Supermarkt manchmal schroff. Lucy Yasa arbeitet an der Käsetheke und hat schon einiges erlebt.
Von Sachen einfach hinschmeißen bis mit Fleisch beworfen. In alten Märkten, also es war schon sehr, sehr viel, aber mein Motto immer nett sein, höflich, mehr kann man nicht machen im Endeffekt. Ne?
Dickes Fell braucht auch Laura Reimchen. Sie arbeitet seit 10 Jahren im Einzelhandel. Die Kasse ist mit am stressigsten, sagt sie.
Anschreien, Beleidigungen, alles schon vorgekommen.
Was macht das mit dir?
Naja, es verletzt einen vielleicht die ersten Mal, aber irgendwann ist man so abgehärtet, dass das an einem vorbeigeht.
Damit das Verhältnis zwischen Kunden und Mitarbeitern besser wird, gibt es in dem Supermarkt von Laura Reimchen und Lucy Yasa eine Respektbeauftragte.
Ja, ich bin quasi für die Sicherstellung des Respekts bei uns im Markt zuständig, sei es zwischen Kunden und Mitarbeitern oder innerhalb dieser Gruppen, also zwischen einzelnen Kunden, zwischen einzelnen Mitarbeitern. Dass ich einfach gucke, gibt es Situationen, wo Parteien aneinander geraten, wie kann ich da helfen?
Sarah Retemeyer heißt, sie ist 21 und hat vergangenes Jahr ihre Ausbildung als Einzelhandelskauffrau in dem Supermarkt gemacht. Als Respektbeauftragte geht sie täglich bei jedem vorbei, der im Dienst ist und fragt, wie die Lage ist. Heute war sie auch schon bei ihrer Kollegin Lucy Yasa an der Käsetheke.
Wenn ich Fragen habe, kann ich auf jeden Fall immer kommen. Wenn ich sage, Sarah, hör mal, die Kundin, die hat mich sehr angegangen oder was soll ich jetzt machen, was ist dein Tipp? Sagt Sarah sofort, machen wir, lösen wir, kommt mit, hilft mit, vermittelt auch zwischen Kunden dann. Ne? Also das ist schon sehr, sehr super.
Sarah Retemeyer hat kürzlich zum Beispiel geholfen, als ein Preis an der Käsetheke nicht stimmte und eine Kundin das bemängelte. Sie hat das Gefühl, dass es ihren Kolleginnen und Kollegen gut tut, dass sie jeden Tag bei ihnen nachhakt.
Ja, ich merke schon, dass es so ein bisschen, wenn wirklich was ist, auch so eine Last dann von den Mitarbeitern nimmt, also von den Kollegen, weil sie einfach das Thema dann ansprechen können und es einfach ausgesprochen ist. Jemand gibt einem dann eine Meinung dazu, vielleicht einen Tipp.
Den Anstoß, sich mit Respekt und Wertschätzung zu beschäftigen, kam von einem Projekt der Sozialforschungsstelle der Technischen Universität Dortmund. Respect Work heißt es. Im Rahmen des Projekts hat der Supermarkt in Herdecke vergangenen Sommer eine Respektwoche veranstaltet, bei der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre Situation aufmerksam gemacht haben. Die Idee, dass man im Unternehmen auch eine Respektbeauftragte gebrauchen könnte, kam vom Supermarktchef Stefan Grubendorfer.
Als ich selber mal in den Beruf eingestiegen bin vor vielen Jahren und dann auch zur Führungskraft geworden bin, dann bin ich mit zu Sätzen groß geworden. Du musst dich auch mal durchsetzen, du musst auch mal auf den Putz hauen. Damit habe ich nie meine Ziele erreicht, sondern mit dieser Art und Weise in ein Unternehmen zu führen, zuzuhören, die Leute heranzuführen, damit haben wir dann eigentlich nachher unsere Ziele erreicht.
Und so ist Sarah Retemeyer jetzt Deutschlands erste und bislang einzige Respektbeauftragte. Sie hat sich bei der Deutschen Angestelltenakademie dazu ausbilden lassen.
Also in der Schulung ging es auch um deeskalierendes Verhalten, dieses ganze Thema aktiv zuhören, die Seiten einer Botschaft, dass man das einfach alles im Hintergrund hat und immer ein bisschen reflektiert, was sagt der Kunde und wie meint er es dann auch.
Sowohl für Sarahs Kollegen als auch für die Kunden eine super Sache. Und sie will nicht die Einzige bleiben.
Ich würde mir einfach wünschen, dass weitere Märkte sich eben auch dazu entscheiden, eine Respektbeauftragte auszubilden. Es müssen ja auch keine Einzelhändler sein, jedes Unternehmen kann es sein. Und das würde ich mir wünschen, dass wir nicht der einzige Leuchtturm sind.
Sagt Sarah Retemeyer, sie ist die erste Respektbeauftragte Deutschlands. Und wie wir eben schon im Beitrag gehört haben, ist diese Idee dazu in einem Forschungsprojekt entstanden, an dem unter anderem Klaus Kock, Arbeitssoziologe an der Technischen Universität Dortmund, mitgewirkt hat. Dazu wurden Mitarbeitende, Kunden und Vorgesetzte in diesem Supermarkt, aber auch noch in Baumärkten und in einem Fahrradgeschäft befragt. Herr Kock, was hat Sie bei diesen Interviews besonders überrascht?
Ja, besonders überrascht hat mich, sagen wir mal so, ich habe gemerkt, es sind gar nicht immer so diese schlimmen Sachen, Beleidigungen oder Angriffe, sondern oft so scheinbare Kleinigkeiten wie das Grüßen und Verabschieden zum Beispiel oder bitte Danke sagen. Das ist für die Beschäftigten ein Ausdruck von einem Mindestmaß an Respekt, dass sie beachtet werden und wenn sie grüßen, dass dann auch zurückgegrüßt wird. Das ist, glaube ich, von Kundinnen und Kunden gar nicht immer so bös gemeint. Das ist oft eine Nachlässigkeit. Aber es sind eigentlich auch normale Umgangsformen. Warum wird das im Einzelhandel nicht praktiziert? Und das berührt die Beschäftigten. Also das macht ihnen was aus. Sie fühlen sich missachtet dabei.
Was können denn Vorgesetzte zum Beispiel tun, um ja diese Kultur der Anerkennung, der Wertschätzung und auch des Respekts zu verbessern?
Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass man dieses Thema auch ernst nimmt, dass also der Umgang mit Kundschaft nicht immer reibungslos verläuft, dass man sich auch mal darum kümmert. Also es gibt ja viele Vorschriften, zum Beispiel um Unfälle zu verhüten oder auch zu psychischen Belastungen. Da sollte das Berücksichtigung finden, also dass respektlose Kundschaft auch eine Belastung für die Beschäftigten ist. Vielleicht ein zweiter Punkt noch, was Vorgesetzte machen sollten, also ihren Beschäftigten den Rücken stärken. Also wir haben häufiger gehört, dass die Beschäftigten zum Beispiel bei Umtauschwünschen sagen, machen wir nicht, geht nicht, können wir nicht wieder verkaufen, und die Vorgesetzten dann bei Beschwerde der Kunden das Gegenteil sagen. Dann stehen die Beschäftigten ziemlich dumm da und fühlen sich dann auch wieder nicht respektiert. Ja, und was vielleicht noch, also Vorgesetzte, es ist immer eine widersprüchliche Situation. Die Vorgesetzte verlangen oft widersprüchliche Dinge von den Beschäftigten, dass sie die Kunden ordentlich beraten, sich dafür auch Zeit nehmen, aber gleichzeitig sollen sie die Regale einräumen. Das geht manchmal nicht beides. Dann muss eben das Regal einräumen zurückstehen und die Beschäftigten nicht schon wieder ermahnt werden, doch mal schneller zu arbeiten. Also so Dinge könnte ich mir vorstellen, dass Vorgesetzte das aufgreifen könnten.
Im Rahmen Ihres Forschungsprojektes haben Sie ja auch mit Mitarbeitenden gesprochen und die haben auch Ideen genannt, wie der Umgang respektvoller werden könnte. Welche Ideen waren das?
Ja, das waren also, dass man einmal zum Beispiel die Arbeitsabläufe überprüft. Es kommt an der Kasse zum Beispiel häufiger vor, dass die Etiketten nicht lesbar sind. Dann müssen die erst anrufen in der Abteilung oder jemanden schicken, dass also in den Abteilungen darauf geachtet wird, dass die Etiketten lesbar sind, dass sie mitdenken für die Kolleginnen an der Kasse. Oder in einem Fahrradgeschäft haben wir es erlebt, da war auch immer, jetzt gerade nach Corona wollten alle Fahrräder kaufen, 5, 6 Leute stehen um einen Verkäufer herum, dann haben die so Pager verteilt, also so Dinger, die piepen, wenn man an der Reihe ist. Hat die ganze Sache wesentlich entspannt. Ja, und was die Beschäftigten auch nochmal sagen, manchmal erwecken die Geschäfte bei der Kundschaft auch falsche Erwartungen. Also dass zum Beispiel im Baumarkt versprochen wird, hier werden sie von qualifizierten Fachleuten beraten. Das sind Fachleute, aber es sind Kaufleute, die da arbeiten und keine Handwerker. Also da werden oft falsche Erwartungen geweckt und die Beschäftigten haben dann mit dem Frust der Kundschaft zu tun. Also solche Dinge haben die uns genannt.
Gefühlt gibt es ja einen gesellschaftlichen Trend, dass der Umgang zunehmend rauer, respektloser wird. Lässt sich dieser Trend auch wissenschaftlich belegen?
Ja, es ist schwierig. Also es gibt einzelne Untersuchungen. Also die Gewerkschaften führen alle paar Jahre eine Umfrage durch bei Beschäftigten. Index Gute Arbeit nennt sich das. Da haben sie auch Beschäftigte befragt, die mit Kundschaft, mit Patientinnen, Patienten, mit Klientinnen, Klienten zu tun haben. Interaktive Arbeit nennt man das. Da geben 18% an, dass sie häufig Streitigkeiten mit Kundschaft haben. Oder auch 11% haben angegeben, dass sie eine herablassende Behandlung erfahren. Also das, und wir haben ja jetzt 50, 60 ungefähr mit intensiven Gesprächen befragt. Der subjektive Eindruck ist schon, dass das auch zugenommen hat, diese Respektlosigkeit. Man hat ja gedacht, Corona, da sind jetzt alle systemrelevant im Einzelhandel. Das hat sich aber schnell wieder gelegt. Gerade auch Corona war nochmal so ein Verstärker. Da mussten sie auch noch drauf aufpassen, dass die Regeln eingehalten werden, Masken aufgesetzt werden, jeder einen Einkaufswagen nimmt und so. Da hat es heftige Diskussionen zum Teil mit Kundschaft gegeben. Also der Trend scheint so zu sein. Die Zeichen sind so. Jetzt handfest belegen kann man das noch nicht.
Umso wichtiger, dass jetzt möglichst viele eine Respektbeauftragte oder einen Respektbeauftragten ja ausbilden, weiterbilden?
Also ich würde sagen, das ist erstmal eine gute Sache. Und das wird ja in dem Beitrag auch, kommt das ja raus, das funktioniert ja auch. Es gibt aber natürlich andererseits auch schon eingespielte Mechanismen, auch Gremien, gewählte Gremien, wie den Betriebsrat oder Personalrat zum Beispiel. Es gibt Sicherheitsbeauftragte, es gibt die Gefährdungsbeurteilung, wo man das mit einbauen kann. Also man muss das alles nicht neu erfinden jetzt. Es gibt Leute, die sich im Betrieb um Fragen ja, der Arbeitsbedingungen kümmern. Und da finde ich es wichtig, dass die dieses Thema mit aufgreifen. Man muss nicht für jedes Thema eine Beauftragte haben. Man kann dann auch bestehende Gremien darauf, ja, die können sich sensibilisieren und so ein Thema dann auch aufgreifen.
Soweit Klaus Kock, Arbeitssoziologe an der TU Dortmund. Er hat im Einzelhandel untersucht, wie Beschäftigte unter Respektlosigkeit ihrer Kundschaft leiden und welche Maßnahmen dazu beitragen, diese Situation zu verbessern. In diesen Tagen läuft in China wieder das Gaokao. Diese Prüfung entscheidet darüber, ob und an welcher Uni des Landes die Prüflinge studieren dürfen.
Campus und Karriere international.
Fast 13 Millionen Teilnehmer in diesem Jahr nehmen an der nationalen Uni-Zulassungsprüfung teil. Das ist ein Rekordwert. Am Ende ist die Freude bei denen natürlich groß, die diese sehr harte Prüfung erfolgreich bestehen. Doch das ist keineswegs mehr eine Garantie für Karriere und Wohlstand. Denn viele Hochschulabsolventen finden in China heute keinen Job mehr. Über diese Entwicklung und wie die aktuellen Prüfungsteilnehmer mit dieser Perspektive umgehen, berichtet Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai.
Liang Anqi ist vorbereitet. Ihre Mutter bringt sie heute zu einer der wichtigsten Prüfungen ihres Lebens. Durch eine einzige Prüfung, auf Chinesisch Gaokao, soll sich entscheiden, ob sie an die Uni gehen kann und wenn ja, an welche. Dafür hat sie jahrelang gelernt. Lange Schultage waren es, 8 Stunden am Tag und dann noch zu Hause 2 bis 3 Stunden Hausaufgaben. Sie ist nervös und hat ein bisschen Angst, sagt sie wenige Stunden vor der Prüfung. Mit ihren Eltern ist sie kurz vorher noch in einen buddhistischen Tempel gegangen, mitten im Stadtzentrum von Shanghai. Dort haben sie Münzen in einen alten Schrein geworfen. Das soll Glück bringen. Außerdem haben sie Räucherstäbchen angezündet und gebetet. Ich werde beten, dass ihre Prüfung gut geht, sagt ihre Mutter. Sie ist an diesem Tag nicht die Einzige, die für die Zukunft ihres Kindes betet. Selbst wenn ihre Tochter die Prüfung schafft, bleiben Sorgen bestehen. Denn allein gut in der Schule zu sein und später in der Universität reicht heute nicht mehr aus. Einer von 5 Hochschulabsolventen findet heute in China keinen Job mehr. Die Jugendarbeitslosigkeit ist auf einem Rekordhoch. Das beschäftigt auch die 18-Jährige. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Der Uni-Abschluss bedeutet mir immer noch was, aber er ist nicht mehr so wertvoll wie früher. Die Zahl der Hochschulabsolventen in China hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Es ist nicht mehr nur ein Abschluss der Eliten wie noch vor 20 Jahren, sondern der Massen. 11,6 Millionen junge Menschen kommen in diesem Jahr von der Uni auf den Arbeitsmarkt, so viele wie noch nie. Für so viele Hochschulabsolventen gibt es in China einfach zu wenige Jobs im Dienstleistungssektor, so fasst es Professor Yi Fuxian zusammen, der an der Universität Wisconsin-Madison in den USA zur chinesischen Demografie forscht. Chinas Industriestruktur kann einen so hohen Anteil an Universitätsstudenten einfach nicht aufnehmen und beschäftigen. Viele Universitätsstudenten finden keinen Job und ein beträchtlicher Teil von ihnen findet nur einen Job, der nichts mit dem zu tun hat, was sie an der Universität gelernt haben. Das ist eine Verschwendung von Bildungsressourcen. Viele Hochschulabsolventen, die keinen Job in ihrem Fachgebiet finden, liefern heutzutage zum Beispiel Essen für Restaurants aus, um Geld zu verdienen. Auch sonst gibt es Nachfrage auf dem chinesischen Arbeitsmarkt. Nur gibt es ein Missverhältnis zwischen dem, was angeboten wird, und dem, was nachgefragt wird. Das sieht auch Wang Dan, Chefökonomen der Hang Seng Bank, so. Zu viele Studierende hätten sich in den vergangenen Jahren auf die Fächer Wirtschaft und Finanzen konzentriert. Dabei seien andere Bereiche mehr gefragt. Darüber hinaus brauche es in der Industrie Facharbeiter mit einer Berufsausbildung.
Now China definitely needs more talents in artificial intelligence.
China braucht auf jeden Fall mehr Talente in den Bereichen künstliche Intelligenz, Industriedesign und in der fortgeschrittenen Fabrikverwaltung. Auch werden Arbeitskräfte benötigt, die computergesteuerte Maschinen in Fabriken bedienen können. Aber diese Fachkräfte sind für die Industrie schwer zu finden. Daher denke ich, dass China viel vom deutschen Ausbildungsmodell lernen kann, bei dem die Berufsausbildung eng an den tatsächlichen Bedarf in der Industrie gekoppelt ist.
Closely tied to the real demand in the industries.
In China gibt es zwar beruflich orientierte Schulen, die Ausbildung ist allerdings rein schulisch und nicht mit Unternehmen verzahnt. Zurück im Jing'an-Tempel in Shanghai treffen wir einen 19-Jährigen, der die Gaokao-Prüfung nicht mitschreibt. Er will nicht an die Uni und rechnet sich aufgrund seiner bisherigen Noten auch keine großen Chancen aus. Ich werde warten, um nächstes Jahr eine weiterführende schulische Berufsausbildung zu machen. Dieses Jahr brauche ich noch ein Praktikum und werde es mir selbst suchen. In der Übergangszeit arbeite ich in einem Café. Wie andere Jugendliche betet er im Tempel für seine Freunde und Mitschüler, die in diesem Jahr die große Uni-Zulassungsprüfung schreiben. Die 16-jährige Zhang Linjing ist erst im nächsten Jahr dran, macht sich aber jetzt schon große Sorgen, nicht nur darüber, was nach der Schule, sondern was nach der Uni kommt. Ich hoffe, dass ich nach dem Bachelor noch einen Master machen kann. Ich möchte nicht sofort nach dem Bachelorabschluss in die Arbeitswelt, weil ich mir Sorgen mache, keinen Job zu finden.
Und das war's von Campus und Karriere. Hier geht es gleich weiter im Programm mit Corso, Kunst und Pop und darin um die Frage, warum sich Fans vor ihre Lieblingskünstler stellen. Diese Frage steht im Zusammenhang mit der Band Rammstein, die gestern in München ihr erstes Konzert in Deutschland gab. Am Mikrofon von Campus und Karriere verabschiedet sich Regina Brinkmann von Ihnen. Schön, dass Sie dabei waren.